Hallo, hier sind die Retinauten, Folge Nummer 28. Heute hier im Studio ist der Phil.
Hallo.
Und der Chef.
Hallihallo.
Und ich bin Marcel. Wir fangen gleich direkt mal an mit so einer kleinen Handvoll an Dingen, die uns in den letzten paar Wochen so über den Weg gelaufen sind. Ich stürze mich direkt einfach mal hier voran und erwähne, dass es einen ersten Trailer zu Catching Fire gibt. Das ist die Fortsetzung von diesem Tribute von Panem-Film, also die Verfilmung dieser Buchreihe. Die Buchreihe fand ich gar nicht so gut. Ich habe auch nur den ersten Band gelesen, der hat mich etwas genervt. Aber ich fand den Film tatsächlich erstaunlich unterhaltsam und auch erstaunlich intelligent in seinem Umgang mit dem Material, das ja im Prinzip auch nur so eine Mediensatire ist.
Ich habe mich in dem Film auch recht gut unterhalten gefühlt, obwohl das grandiose Sinister hier tatsächlich zweimal die Vorstellung unterbrechen musste.
Profis.
Ja, als Pause Profis. Oder weil was nicht funktioniert hat?
Einfach so.
Nee, der Ton ist einfach weggegangen und kurz darauf dann auch das Bild. Ja, aber sie haben das grandios gemanagt, indem sie einfach nichts dazu gesagt haben. Ja. Aber ich habe eine nette E-Mail bekommen, in der sie mir gesagt haben, dass ich mich quasi Knie ficken soll.
Schön.
Nichtsdestotrotz, sicherlich noch eine schöne Franchise. Mir ist aufgefallen, die Hauptdarstellerin, ist jetzt gemein, das zu sagen, aber sie altert relativ schnell.
Ja, das ist halt das Problem mit so Verfilmung von Jugendbüchern, wo die Charaktere irgendwie alle 13 sind und dann sind sie halt plötzlich 18.
Richtig.
Naja, aber das finde ich jetzt nicht so tragisch. Was dann natürlich bei dem Casting, was ja eher die große Debatten ausgelöst hat und was auch ein bisschen schwierig ist, dass halt irgendwie Hardcore-Whitewashing irgendwie betrieben wurde. So alle, die Hälfte der Charaktere, die eigentlich irgendwie eine andere Hautfarbe als weiß haben sollten, sind plötzlich Caucasian. Ist ein bisschen seltsam, aber naja.
Also mir kam der Film, also ich habe mich in dem Film nicht so wohlgefühlt, also was heißt wohlgefühlt, ich fand ihn nicht so toll. Mir war das zu soft alles, weil es ja auch eher so Kinderbuchvorlage eigentlich ist, soweit ich weiß.
Ja, also die Gewalt in dem Buch ist schon relativ brutal und in dem Film ist sie halt, man sieht halt kein Blut, aber wenn halt so von dem Backstein, der so auf, also wenn dann so kurz 10 Sekunden bevor der Backstein jemandem so richtig irgendwie den Schädel einschlägt, weggeschnitten wird, das noch relativ brutal für einen Film, der irgendwie ab 13 oder so war.
Ich habe persönlich einfach immer ein Problem, wenn so kindliche Hauptdarsteller einfach drin sind, dann ist für mich sofort langweilig. Und deswegen, ja, hat es mich halt nicht so geflasht.
Ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht so lange das Thema jetzt irgendwie anschneiden. Ich fand es nur
zu spät.
Tja, schon zu spät. Ja, auf jeden Fall interessant, der Trailer. Ich finde es immer so lustig bei dieser Franchise, weil die ja eigentlich so, das Buch spielt ja mit diesem Thema, dass halt das Spektakel, dieses Spektakel, dass das halt so ein Mittel ist, um irgendwie da die Massen ruhig zu stellen und so. Und der Film spielt natürlich auch total mit diesem Spektakel. Und ich frage mich immer, wann diese Franchise umkippt, dass sie halt nur noch mit dem Spektakel Werbung machen und dann wirklich dann niemand mehr irgendwie beachtet, dass es halt eigentlich darum geht, sich dieses Spektakel zu entlarven als irgendwie so was Krankes. Aber naja. Einfach mal beobachten. Vielleicht gehe ich in den Film rein, das Buch habe ich nicht mehr gelesen, dann den zweiten Band.
Mal sehen. Ja, und wenn es nicht hart genug ist, vielleicht einfach nochmal Battle Royale vorher schauen, dann ist quasi der Juckreiz auch dann durch und dann den Film genießen.
Nee.
Ja, ich habe den ersten gelesen, den zweiten auch. Den dritten habe ich noch nicht gelesen, das heißt, muss ich jetzt auf die Liste schreiben, damit ich mit den Filmen irgendwie Schritt halte. Der hat sich so von hinten angeschlichen, der zweite, finde ich.
Der Film?
Ja, ist noch nicht richtig viel
auch an
Promotion
so viel,
zu spüren.
Ja. Nicht so viel Promo wie beim ersten, glaube ich. Hat ja möglicherweise was mit den, ich weiß nicht, wie gut der erste weggekommen ist.
Der erste war relativ gut so, glaube ich. Sonst würde sie keinen zweiten machen. Also es ist nicht so ein goldener Kompass, so, wo dann niemand mehr hinterher drüber redet, dass es ihn jemals gab.
Okay, ich glaube, das ist durch jetzt. Wir reden weiter drüber, wenn es was zu sagen gibt.
Wenn wir es gesehen haben.
Ja.
Oldboy.
Ich bin gerade auf einen Oldboy-Trailer gestoßen, in dem ich auf deinen Link geklickt habe, Marcel, der eigentlich zu Catching Fire gehen sollte.
Oh.
Jedenfalls, es gibt jetzt was zu sehen zum Spike Lee-Remake von Oldboy. Oldboy war ja so für mich irgendwie der Film, der ausschlaggebend für die Erkenntnis war, dass in Korea Filme gedreht werden.
Gute Filme teilweise.
Und sogar gute Filme, ja genau. Der ist sicher einem, sagen wir mal, ungewöhnlich großen Publikum irgendwie ins Bewusstsein getreten. Und hat sich irgendwie auch in diese Reihe der Filme eingereiht, die man, glaube ich, deswegen, an die man sich deswegen erinnert, weil sie ein besonderes Ende haben.
Mhm. Ja, für
gleichzeitig natürlich jetzt aber auch die Frage, wozu genau brauchen wir jetzt ein Remake davon?
Das ist ja so der typische, der Amerikaner an sich, der macht ja schon gerne mal so Filme, die nicht aus dem Amerika kommen, zu Filmen, die aus dem Amerika kommen.
Vor allem verfilmt er gerne Sachen, die einfach erfolgreich sind in anderen Genres oder
Und deswegen
Genres oder
verwundert mich das jetzt nicht besonders. Ja, ich finde es sehr interessant, wenn ein Kumpel von mir, einer seiner großen Lieblingsfilme ist Oldboy. Und der ist natürlich irgendwie fast vor so einer Mischung aus Wut und Angst, dass es total schief geht, aus dem Stuhl gekippt ist, der Trailer jetzt, dem jetzt in dem Kino kam. Ja, ich bin sehr gespannt, was das so wird.
Ja, Oldboy, der Originalfilm, ist ja Teil dieser Vengeance-Trilogie. Da gibt es also einen Film, glaube ich, davor und noch einen Film danach, die alle so ein bisschen zusammenhängen und, glaube ich, alle auch vom selben Regisseur sind. Ja, das ist schon... Also ich denke auch nicht... Man kommt ja mit dem US-Remakes immer nicht so richtig an diese asiatischen Sachen dran, weil die einfach mal einen ganz anderen Tonfall haben, diese asiatischen Filme.
Ja, fandest du das bei Oldboy auch? Also... Ich bin mir gar nicht sicher. Also für Sympathy for Mr. Vengeance, den ersten, und Sympathy for Lady Vengeance, im zweiten, dem dritten, würde ich das sogar zugestehen. Aber Oldboy habe ich, also natürlich hatte der einen besonderen, sagen wir mal, wenig hollywoodesken Ton. Mhm. Aber das hat jetzt, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, man müsste den Film irgendwie in unseren Kulturraum überführen, damit er funktioniert. Ich glaube, das ist ja oft irgendwie die Motivation, wenn man Remakes dreht von Filmen, die irgendwie in einem Kulturkreis entstanden sind, dass man das Gefühl hat, man muss auch irgendwie so ein bisschen Werte übersetzen und einfach irgendwie einen Zugang schaffen, um quasi an den Kern des Films zu kommen.
Also ich fand schon auch, es ist
bei
ein zugänglicherer
halt überhaupt nicht,
Film.
Überhaupt nicht nachvollziehen, wo es da das Problem sein soll. Also das ist ein sehr westlicher Film doch eigentlich, oder? Er folgt geradezu so dem Hollywood, zu diesem klassischen Rachefilm doch schon fast slawisch. Also ich weiß es auch nicht.
Ja, ja, umso erstaunlicher, dass überhaupt ein Remake dafür gemacht werden will, ne?
Ja, also der Film hat halt sicher bis heute noch eine große Fangemeinde, nicht ganz unverdient sicher. Und vielleicht hoffen sie, dass die halt für entsprechend viel Mundpropaganda sorgen, damit er sich halt nochmal verkauft. Ist ja quasi ja, alter Wein in neuen Schläuchen.
Die Frage ist für mich eben gerade dann immer, macht man jetzt dann wirklich so ein, also gerade was die Gewalt angeht, übernimmt man das in so ein Remake, sodass es quasi mit, also ein Horrorfilm wird? Oder schwächt man das ab, um es zu einem Thriller zu machen oder irgendwas, was so, ja, was so ein bisschen Mainstream-tauglicher ist?
Also in dem Trailer sieht man auch eine Axt im Kopf, eine Axt, oh, also schwierig
Hammer.
Zu sagen, einen Hammer im Kopf, okay. Spricht sich auch besser aus als eine Axt
eben,
im Kopf.
Eben.
Vielen Dank. Glaub nicht, dass sie das irgendwie zurückdrehen.
Das wäre schon mal gut.
Ja. Okay. Ja. Also anhand des Trailers kann ich noch nicht nachvollziehen, warum ich den jetzt gesehen haben müsste anstatt des Originals. Aber wie so oft werde ich wahrscheinlich halt auch nicht gefragt.
Aber Chef, es ist gut, dass du jetzt gerade zufällig hier da bist, wenn wir über Oldboy reden.
Gut, dass es euch interessiert.
Weil, also ich hatte ja schon dann ein bisschen so den harten Roderick on the Line Flashback, als der Trailer kam, ne? Also so, wir entführen Leute und sperren sie in Hotelzimmer und tun so, als wären sie nicht in einem Hotel, als wären es ein ganz normales Hotelzimmer und vor dem Fenster ist irgendwie so ein Bild von irgendeiner Landschaft, aber in Wirklichkeit ist man halt im Bunker.
Ja, und dann kommt man mit einem Bademantel und einem Krummsäbel rein.
Genau. Ja. Gut, ja, wir müssen noch ganz kurz, falls ihr heute noch vorhattet, was zu arbeiten, das könntet ihr jetzt vergessen, denn es gibt so ein schönes Browserspiel von Breaking Bad inspiriert, das heißt Clicking Bad und da klickt man, um Drogen zu produzieren und um Drogen zu verkaufen und kauft sich dann Sachen, um Drogen zu produzieren und Drogen zu verkaufen und wenn man das dann ein bisschen spielt, dann verdient man plötzlich 790 Milliarden Dollar pro Sekunde und kauft sich irgendwie Raumstationen, die nur Meth produzieren und kauft sich Länder, in denen man Drogen verkaufen kann und so und Und plötzlich hat man den ganzen Tag nichts anderes gemacht.
Ja, es ist ein Browserspiel. Die URL ist clickingbad.nullism.com.
Wenn wir nur Shownotes hätten.
Ja, aber niemand liest Shownotes, Marcel. Und was jetzt noch nicht gesagt wurde, das Spiel ist grotesk süchtig machend. Also man will quasi, man steht quasi immer vor diesem Problem, dass man gleich aufhören will, man macht quasi gleich das Browserfenster zu oder klickt zumindest einen Tab weiter, aber man muss halt noch kurz warten, bis man das nächste Upgrade hat.
Ist irgendwas?
Ja, genau. Der Name Clicking Bad kommt auch nicht von ungefähr. Und ja, es wird konstant weiterentwickelt. Heute gab es wieder einen Patch, hat man daran gemerkt, dass plötzlich oben im Bild stand, ich soll mal meinen Tab refreshen. Dann kriege ich neue Features.
Ja, aber die waren bei dem Level, wo wir jetzt, glaube ich, sind, noch nicht mehr so nützlich. Ne? Das war ja nur irgendwie so 1 Million sicher irgendwo unterbringen.
Ja, richtig, richtig. Ja, ja. Genau. Hilft halt nicht so, wenn man schon diverse Inselstaaten und so besitzt.
Eben,
und,
eben.
Und eine Armee von äußerst schleimigen Anwälten und so. Also ist ganz lustig und man findet auch bei jedem freigeschalteten Level wieder eine neue Anspielung auf bestimmte Dinge, die halt in der Serie passiert sind.
Ja, weitere Browserspiele, Chef.
Nee, bloß weil wir uns im Vorgespräch gerade drüber unterhalten hatten. Es gibt noch ein anderes, das ich quasi im zweiten Tab offen hatte, damit auch mein Arbeitstag möglichst unproduktiv verlaufen ist. Nennt sich A Dark Room, ist vor geraumer Zeit schon mal durch die Webseiten gegangen. Ist ein ultra-minimalistisches Browser-Game, das allerdings, sagen wir mal, durch minimalistisch gewählte Texte und vielleicht auch durch seine mehr als nur ein wenig reduzierte Optik so ein wenig mit der Fantasie des Spielers spielt.
Es ist ein bisschen so Text-Adventure-Ästhetik.
Ja, das ist vielleicht eine gute Umschreibung. Es ist Text-Adventure-Ästhetik. Später kommt noch so was Ähnliches wie Grafik dazu. Wir bleiben aber immer quasi im Bereich von geschriebenem Text. Und das Interessante ist, dass das Spiel sich quasi vor einem aufbaut. Je länger man spielt, desto mehr Features kommen dann quasi an anderen Stellen im Monitor dazu. Also am Anfang hat man quasi nur eine Textzeile, auf der steht The room is cold, the fire is dead, und dann kann man auf Stoke Fire klicken und dann geht das Feuer wieder an und der Raum wird wärmer und ja, irgendwann managt man ja, alles Mögliche. Es ist vielleicht mal reinschauen, wenn ihr, wie gesagt, irgendwie einen Tag zu verschenken habt in eurem Leben.
Ach, man hat ja so viele.
Zu Weihnachten.
Ja, es hat sowas, was ich perfekt in einem anderen Tab verstecken lässt, während man eigentlich gerade was anderes macht und gelegentlich mal wieder rüberklickt und schaut, was sich entwickelt hat. Ob mal wieder irgendwie wilde Tiere eingefallen sind oder so. Ja.
Gut, dann gehen wir gleich mal wieder zum Kino. Ja, ich war mal wieder in der Sneak zur Abwechslung. Das passiert ja in letzter Zeit nicht mehr so häufig wie früher. Zwei Filme, werde ich nur ganz kurz was drüber sprechen. Kingpin ist ein deutscher Film mal wieder, der kommt nächste Woche raus. Es geht um so einen Ex-Polizisten, der irgendwie jetzt Pinguine pflegt und dann einen Mord aufklären muss. Aber darum geht es eigentlich nicht wirklich. Eigentlich geht es um Wuppertal und wie komisch Wuppertal ist.
Das sind auch Sätze, die noch nie gefallen sind bei uns im Podcast.
Eigentlich geht es
um Wuppertal. Und Wuppertal.
Ja, also um Wuppertal. Es geht um Wuppertal und um Bella B., der aus unerfindlichen Gründen als Frau verkleidet ist. Ja, ist ein sehr unterhaltsamer Film. Fühlt sich ein bisschen eher an wie so ein Fernsehfilm oder wie so eine Abschlussarbeit von der Filmhochschule als wie so ein richtiger Full-Budget-Kinofilm.
Ja, ist auch ein 290.000-Euro-Film.
Okay.
Steht zumindest auf IMDb.
Ja, aber er ist auf jeden Fall wunderbar abgedreht, so ein bisschen durchgeknallt, und ich finde es sehr, sehr cool, wenn so ein weirder Shit irgendwie auch in Deutschland produziert wird. Deswegen Daumen hoch. Und dann gleich nochmal, weil ich irgendwie als einziger hier Sachen jetzt reden möchte. Liberace ist auch ein Film, der lustigerweise, der sich nicht anfühlt wie ein Fernsehfilm, aber ein Fernsehfilm ist. Der ist nämlich von HBO produziert worden, wahrscheinlich weil in den USA halt niemand einen Film über zwei Schule machen wollte. Denn es geht um so einen Entertainer, den Herrn Liberace, der in den 50ern bis 70ern war, der halt relativ erfolgreich, der hat so Piano gespielt und eine riesige Show halt immer abgezogen mit ganz extravaganten Kostümen und so. Und um seinen Liebhaber, gespielt von Matt Damon, und der Pianist ist Michael Douglas, also durchaus hier hochkarätige Leute. Und es ist irgendwie sehr schade, dass es ein Fernsehfilm ist und deswegen nicht Oscar-würdig ist, weil das ist Hardcore-Oscar-Bait, was die beiden da abgeliefert haben. Also es funktioniert einfach, wie die miteinander spielen. Wunderbarer Film, sehr, sehr unterhaltsam. Kleines bisschen pathetisch stellenweise, wie man das halt so kennt aus den großen USA. Aber auch auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und damit höre ich wieder auf, über Filme zu reden, die niemand gesehen hat.
Yay!
Yay!
Okay, dann reden wir noch über einen Film, den wir alle gesehen haben, oder?
Ja.
Gravity.
Space.
Wir sind natürlich ein bisschen spät dran dafür. Trotzdem ist der Film, glaube ich, immer noch auf Platz 2 in den deutschen Kinocharts. Den haben also offensichtlich sehr viele Filme gesehen. Deswegen sollten wir mal gucken, was wir dazu meinen.
Es ist der Film mit George Clooneys Stimme, habe ich mir aufgeschrieben.
Auch mit George Clooney selbst.
Ja, aber das ist eigentlich zweitrangig, weil eigentlich geht's, seine Stimme ist schon so geil. Also die erste halbe Stunde, also hört man ja im Prinzip nur seine Stimme und CGI George Clooney, wie er durch die Gegend fliegt im Weltraum. Und er hat so eine schöne Stimme. Ah. So, und jetzt erzählt man, um was es eigentlich geht.
Ja, Weltraum. In einer nicht allzu fernen, aber vielleicht auch alternativen Zukunft oder Gegenwart.
Das kann schon in der Gegenwart sein, ne? Da kam, glaube
ich,
nichts
es ist schon
vor.
Ein bisschen Future, so die Raumanzüge und so, und dass die Chinesen eine Raumstation haben und so. Und ja, und das ist die alternative Zukunft, wo irgendwie sich die Leute nicht so richtig viel Mühe geben beim Missionsplan, aber ja.
Ja, wir steigen quasi direkt bei einer Außenmission ein, begleiten eine Gruppe Astronauten bei irgendwelchen Wartungsarbeiten.
Am Space.
Am Hubble-Teleskop, Dinge, ne?
Ja.
Ja, am Hubble-Teleskop, als Dinge ganz furchtbar schief gehen.
Genau, also und irgendwie dann, explodiert, irgendwo stürzt irgendwas im Orbit ab, irgendwas Russisches, und vernichtet dabei...
Nee, die Russen schießen den Satelliten runter. Genau. Und das ist tatsächlich was ja, relativ, also das passiert tatsächlich.
Aber hier in dem Film zerstören sie dabei alle anderen Satelliten, die existieren.
Genau, und das geht halt irgendwie schief, und die haben das auch nicht irgendwie mal mit anderen raumfahrenden Nationen abgesprochen, dass die halt zu dem Zeitpunkt vielleicht dann gerade mal keine Außenmission machen und ungesichert durch den Weltraum fliegen. Dann gehen Dinge einfach katastrophal schief, und den Rest des Films sehen wir quasi Sandra Bullock schwer atmend durch den Weltraum fliegen, und ihr wird Gesellschaft geleistet von George Clooney.
Ja, ziemlich cool, dass die beiden so einen relativ experimentellen Film auch irgendwie mitgemacht haben. Ja, wie hat euch denn gefallen?
Ich mag so kammerspielartige Filme, wo also wirklich mit ganz wenigen Figuren und viel Dialog gearbeitet wird. Der Film kam mir also da entgegen, weil es gibt ja eigentlich nur ein bis zwei Figuren, die den ganzen Film über da sind. Am Anfang gibt's nochmal, ich glaube, so zwei Kameraden, die aber relativ schnell ausscheiden dann. Das fand ich schon mal gut. Optisch macht er auch einiges her, also die haben das gut rübergebracht so. Ja, schon mal gar nicht so schlecht.
Mir fällt wieder ein, warum ich alternative Gegenwart gesagt habe. Die reale letzte Mission im Shuttle-Programm war ja STS 135, und das war schon 2011. Und im Film gibt es aber STS 157. Das war der Anlass dafür, dass ich das gesagt habe.
Ja, stimmt. Sie haben ja gerade nichts Vernünftiges, um in den Weltraum zu kommen.
Richtig, richtig. Okay. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich fand die erste Hälfte borderline unerträglich.
Die erste Hälfte?
Weil?
Die erste Hälfte fand ich borderline unerträglich, weil alles, was passiert ist, dass wir Sandra Bullock zuschauen, wie sie nichts kann, dumme Sachen tut, George Clooney um Hilfe fragt und schwer atmet.
Und George Clooney
ist
einfach
alles, was passiert, ist alles, was passiert in der ersten Hälfte. Ich weiß auch nicht, warum Frauenrechtler nicht irgendwie auf die Barrikaden gehen über diesen Film. Wir müssen, glaube ich, weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde mal schätzen, 70 Minuten brauchen wir, bis unsere Hauptfigur des Films irgendwie mal, also Initiative ergreift in irgendeiner Form. Es ist sehr schmerzhaft, fand ich.
George Clooney reitet auf einem unsichtbaren Pferd als Cowboy durch den Weltraum.
Ja, das ist vielleicht gar kein schlechtes Bild, das du da gerade
zeigst. Titel. Ja, das ist durchaus ein bisschen abgegriffen, dieses, oh, das Mädel geht in den Weltraum und sie kann nichts. Aber sie stellt sich ja dann doch im späteren Verlauf des Films dann doch irgendwie ganz gut an. Deswegen denke ich mal, ist auch der große Backlash ausgeblieben.
Ja, es wird dann tatsächlich besser, aber wäre ich nicht quasi in jeglicher Hinsicht in der Mitte eines sehr großen Kinos gesessen, hätte ich mir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon überlegt, vielleicht doch lieber was anderes zu machen.
Also das ist auch
ganz, ja. Also ich weiß, ich bin da ziemlich alleine. Ich muss da auch nur so weit gehen, wie den Rotten Tomatoes Score oder den IMDb Score anzuschauen, damit mir offenbar wird, dass die meisten den Film ganz toll finden. Will ich natürlich auch niemandem vergällen.
Ganz toll finde ich ist etwas übertrieben. Also ich fand ihn sehr, sehr schön, so für seine Bilder. Er ist auch irgendwie vorbildlich inszeniert und irgendwie schön, er ist angenehm, auch ohne Atempausen. Gegen Ende geht mir dann dieses etwas aufgesetzt wirkende, oh, sie muss jetzt noch irgendwie eine große Lektion übers Leben lernen und über ihre Probleme hinwegkommen und
ja.
Das ist alles, muss alles nicht sein. Da wäre so ein bisschen so ein minimalistischerer Ansatz sicher auch eine ganz gute Idee gewesen. Aber an sich kann man sich da schon mal angucken, allein für, weil Space ist halt super awesome.
Also ich fand angelegt ist der Film schon sehr minimalistisch, so für Hollywood-Niveau, weil es passiert einfach nicht so wirklich richtig viel und trotzdem gelingt es, also war für mich die Spannung immer da. Es gab eigentlich keinen Moment, wo man sich gedacht hat, ach, die Viertelstunde hätten wir jetzt weglassen können, das Gefühl hatte ich zumindest nicht. Aber mir ist eben am Anfang, also das, meine zwei Kritikpunkte sind auch, dass die Sandra Bullock am Anfang einfach unglaublich hilflos ist und ich schon so das Gefühl habe, dass man wirklich nur Leute da hochschickt, die extrem gut trainiert sind und extrem psychisch stabil und was weiß ich alles.
Ja, das,
und die einfach nicht so, die in solchen Situationen einfach nicht so hilflos sich anstellen, sondern schon irgendwie ein bisschen sich zu helfen wissen. Auch wenn das, was denen da in dem Film passiert, sicherlich kein Standardfall aus dem Handbuch ist. Ja.
Nee, aber das ist ja der Witz bei so Space-Zeug, ist, dass sie halt meistens auch so die absurden Fälle abdecken und halt viel, viel, extrem viel trainieren und extrem qualifiziert alle sind und dann nicht so, oh, wie fliege ich dieses Ding jetzt?
Ja.
Und
am Ende eben dann, ja, ne, also dieses, ja, sie muss jetzt ihre Vergangenheit überwinden und ist dann voll die Powerfrau und kann alles auf einmal, ja, das war dann am Ende halt ein bisschen arg pathetisch irgendwie. Aber sonst, also auch der George Clooney-Twist, sage ich mal, im Film auch ganz gut. Na, da kommt man so schnell, glaube ich. Also ich bin da nicht so schnell drauf gekommen.
Und er hat nicht mal Kaffee gemacht.
Ja. also auf jeden Fall kein richtig schlechter Film.
Nee, das nicht. Noch eine Anmerkung. Es gibt einen schönen Artikel von einer echten Astronautin. Wenn mich nicht alles täuscht, es ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Auf jeden Fall so was an dem Zeug, was da passiert, ist so mal so grundsätzlich, was so Physik und Technik angeht, einigermaßen realistisch. Und es ist natürlich auch schon ziemlich hanebüchenes Zeug dabei. So Sachen stürzen nicht ab, wenn sie von irgendwas getroffen werden, weil das sind keine Schiffe, die schwimmen ja nicht da. Wenn sie ein Loch haben, dann gehen sie nicht unter. Und so, auch wenn da Sachen explodieren, dann gibt es normalerweise nicht so eine schöne Wolke, die dann plötzlich irgendwie viel zu schnell ist für, na egal. Und man kann auch nicht im Orbit einfach irgendwo hinzeigen und dann dahin fliegen, weil man bewegt sich ja immer noch auf einer Kreisbahn und wenn man seine Geschwindigkeit ändert, ändert man auch seine Höhe und dann, naja. Aber es ist schon für Hollywood-Verhältnisse alles sehr gut. Ich fand es auch sehr überzeugend, so dieses ganze Schwerelosigkeitszeug. Ich wüsste gerne mal wissen, wie hart sie da an der CGI gearbeitet haben müssen, dass es so glaubhaft aussah, wie sie da irgendwie rumfliegt. Und
also eine schöne...
Ja, der Film ist vielleicht so ein Fall, wo das Making-of und interessanter wird als der Film.
Eine schöne Einstellung fand ich auch. Ne? Es gab, glaube ich, ein oder zwei Szenen oder eine Szene, wo die Kamera so auf die Sandra Bullock von außen im Raumanzug zusteuert und dann durch die Scheibe des Helms hinein, na, dann auch schön mit Ton und Bild und entsprechend alles angepasst und dann später wieder raus. Also das sind echt schöne Effekte, wo man gar nicht großartig CGI gesehen hat.
Ja, genau, und zum Abschluss noch, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich hatte so am Ende das Gefühl, dass dieser Film schon so ein bisschen so der Abgesang auf die bemannte Raumfahrt ist irgendwie. Vielleicht ist es auch, weil ich gerade etwas deprimiert bin, weil wir irgendwie so kollektiv nicht, gerade irgendwie nicht so besonders viel mit Raumfahrt machen. Aber irgendwie, ja, alles ist kaputt, alles ist so gefährlich da irgendwie und jetzt ist die Letzte gelandet und sie ist so super froh, wieder auf der Erde zu sein und ja, das war schon so ein bisschen...
Also da konnte ich jetzt nichts rauslesen.
Also rauslesen ist vielleicht noch ein gutes Stichwort. Also die Symbolik in diesem Film kommt ein bisschen mit dem Holzhammer. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie aufzählen muss, aber ja, also Fötalstellungen und also ist vielleicht auch schon hinten anderen Orten so reich diskutiert worden, dass wir es nicht nochmal alles wiederholen müssen. Aber bis hin dann wirklich zur allerletzten Szene ist es natürlich schon ein bisschen ein bisschen gezwungen und halt wenig subtil. Wenn man darauf empfindlich reagiert, ist das vielleicht auch noch ein echtes Problem bei diesem Film.
Ja, subtil war nicht so, das ist nicht so die Stärke.
Marcel, du hast ja, glaube ich, auch Love gesehen. Da waren wir, glaube ich, auch zusammen im Kino.
Ah ja, so ein wunderbar durchgeknallter Film.
Ja, aber ich habe, also der ist ja auch sehr, sehr visuell und ich habe mich teilweise dran an den Film erinnert gefühlt.
Ja, auf jeden Fall, so mit irgendwie so in der Raumstation und so und man alleine im Orbit.
Ja.
Aber Love war natürlich so das komplett andere Ende des Spektrums, so auch budgetmäßig irgendwie. Ich sehe hier gerade $500,000 war Love.
Ja, natürlich keine so einfache Story ist da.
Und irgendwie irritierend.
Aber so. Das ist vielleicht noch ein Tipp, ja, wenn jemand so Filme im Weltraum mag, was so ein bisschen gegen Richtung 2001 geht oder auch Richtung Moon, ist Love auch ein schöner Film.
Ja, ist ein wunderbarer Film. Auf jeden Fall kann man sich mal angucken. Sollte man irgendwie vielleicht ein bisschen konzentriert sein, wenn man das anguckt. Weil das ist ein bisschen... Oder vielleicht auch gar nicht konzentriert sein. Ich weiß nicht, was besser ist. Egal. Wir haben noch... Hast du eigentlich Filth gesehen, Chef?
Ich? Nein.
Ah, okay. Na, immerhin der Film. Ja, Filth ist ein Film, eine weitere Verfilmung von einem Roman von Irwin Welsh, der Herr, der Trainspotting geschrieben hat.
Der Film heißt im deutschen Kino Drecksau.
Natürlich, deutsche Titel, beste Titel. ja, also ich finde, das sollte man vorausschicken, weil dann hat man schon so einigermaßen was sowieso über den Ton gesagt. Trainspotting erkennt man wahrscheinlich. Das ist dieser Film in Edinburgh, wo Obi-Wan Kenobi und der Sherlock Holmes aus Elementary irgendwie Heroin nehmen, ihr Leben und ihr Leben nicht in den Griff bekommen. Ja, also da ist auch ich finde, damit hat man den Tonfall ganz gut eingegrenzt. Ist irgendwie etwas Drogensex, Gewalt, so eine gewisse überzogene Zügellosigkeit ist, glaube ich, so.
Das ist auch, glaube ich, so das Hauptthema.
Ja.
Also der Film hat lange Zeit keine so richtige Story. Im Hintergrund gibt es so ein bisschen einen Kriminalfall, den es irgendwie zu lösen gibt. Aber da wird zumindest, ich glaube, so in den ersten zwei Dritteln wenig dran gearbeitet, sondern es wird einfach mehr so gezeigt, wie kaputt der Hauptdarsteller ist.
Ja, also, ja, dieser Film ist schon eigentlich eher so ein bisschen so eine Art Charakterstudie, wenn man das so sagen will. Also, das geht halt um diesen Cop, der ist halt irgendwie drogensüchtig, sexsüchtig, irgendwie sowieso völlig fertig Und man guckt ihm halt so dabei zu, wie er irgendwie versucht, seine Kollegen auszustechen, dabei eine Beförderung zu bekommen. Und das macht so die erste Hälfte des Films oder so, macht es extrem Spaß, weil das halt einfach irgendwie, weil der halt so völlig zügellos ist und daher kommt auch dieser Titel und das wird auch in dem Trailer dann immer betont, so. Er ist halt völlig, macht sie alle fertig und hintergeht jeden und was weiß ich. Aber das kippt dann relativ schön, finde ich, dann so um im späteren Verlauf des Films, dass einem dann doch irgendwann so das Lachen dann so ein bisschen wegbleibt, wenn er dann irgendwie im Auto aufwacht und sich eine Zigarette anzündet, aus der Wodkaflasche trinkt, eine Line zieht und sich dann übergibt, dann ist dann doch irgendwie
Ja.
so der Punkt erreicht, wo einem dann doch so ein bisschen anders wird.
Ich dachte am Anfang auch, dass es eher, also ganz am Anfang dachte ich, okay, ist irgendwie so ein bisschen so ein Film wie Snatch oder so, also so eine coole, hippe, lustige britische Sache, na, mit schweinemäßig coolen Typen, die zwar total verbotene Sachen machen, aber cool sind dabei. Hat sich, das habe ich dann relativ, also das hat sich dann relativ schnell relativiert. Dann dachte ich, na, bis kurz vor Ende des Films, ja, okay, der ist jetzt total abgefuckt, aber der kriegt irgendwie noch die Kurve. Und dann, na, so am Ende, letztes Drittel, merkt man dann, okay, das wird einfach nicht gut. Man guckt nur noch, wie sehr der Typ abstürzt. Ja.
Ja, und ich finde, das ist auch, also das ist wirklich ganz, ganz gut gemacht. Und so dann so die letzte, weiß nicht, das letzte Viertel oder die letzte Fünftel, das wird dann doch schon, das fand ich dann etwas konfus irgendwie. Ja, das will ich jetzt nicht spoilern. Aber es ist ein, weiß nicht, ist irgendwie ganz, so ganz tight inszeniert, so der Film irgendwie. Ich fand den auch ganz unterhaltsam. Es ist sehr schön im Original, also man, da ist tatsächlich mal so ein Film, wenn man den mit Untertiteln irgendwo findet, ist wahrscheinlich besser.
Ja.
Weil so der schottische Akzent, der ist schon sehr
Und die
hart.
sprechen den alle.
Und alle,
Ja.
ja, und sehr schnell.
Sehr gut.
Das ist doch dann tatsächlich mal eine gute Herausforderung. Ja, ich wollte noch kurz loben, der James McAvoy, der die Hauptrolle spielt, der macht seinen Job sehr gut. Wo man irgendwie dreimal hingucken muss, das ist halt einfach mal der Steve aus Shameless. Ja, und jetzt, also komme ich überhaupt nicht drauf klar, dass der das ist. Gut.
Wir haben noch einen anderen Film gesehen. Du hast den auch
About.
im Ausland gesehen, glaube ich.
Ja, das ist natürlich, ich war ja in Dublin und dort war ich im Kino und da habe ich Filth und About Time angeschaut.
Genau.
Und dann kam er hier gleich nochmal in der Sneak, als ich in der Sneak war. Das heißt, jetzt habe ich ihn quasi zweimal gesehen.
Tja. About Time lief dann auch letzte Woche hier in Deutschland in der Sneak. Den fand ich sehr gut. Ich mag, also ich bin überhaupt kein Fan eigentlich von so romantischen Komödien. Das ist aber das obere gute Ende dieses Genres, würde ich sagen, in diesem Film. Es ist auch so ein bisschen, wie kann man das nennen? Mystery Fantasy mit dabei, so ein
Ja,
ganz kleines.
es ist halt Rom-Com mit Time Travel.
Genau, also es geht mit um Zeitreisen und dann eben ansonsten so um diese romantische Beziehung, Komödie. Aber da wird wirklich das Lustige wirklich sehr, sehr subtil gehalten und wird weniger durch irgendwelche lustigen Sprüche rübergebracht, sondern mehr so durch die Interaktion von den Darstellern und lustige Situationen, in die so einfach reingeraten und wie die sich dann verhalten.
Ja, und es ist halt tatsächlich witzig. Also ich finde, es hat also genau den richtigen Humor, also so sehr schön trocken die meiste Zeit, irgendwie nicht so aufdringlich, nicht so Pipi-Kaka-Humor, sondern irgendwie so ein ganz entspannter, sehr, sehr, sehr schöner, witziger, teilweise auch etwas böser Humor. Also es ist sehr angenehm. Ich finde auch der Bill Nighy, ich glaube, so spricht man ihn aus, der Vater, oh, der ist einfach so cool, der ist einfach so witzig und der ist einfach so cool. Und ich hatte das Gefühl, ich kenne ihn aus irgendwie allen möglichen Filmen, aber das stimmt alles überhaupt nicht. Glaube ich, der hat Davy Jones gespielt, lustigerweise, in dem Fluch der Karibik und diesen einen Zaubereiminister. Nicht den Phil Dingsbums, sondern den neuen in Harry Potter. Aber sonst hat er nichts Relevantes gemacht, so. Ja,
Und es ist auch
also
ein
so.
herrlich zwangloser Umgang mit diesem Zeitreise-Element.
Ja, das bringt er auch so super rüber, so, ja, Aber wir haben bis jetzt noch nichts kaputt gemacht, also keine Ahnung,
Ja,
entspann
genau.
dich.
Also es ist nicht so wie sonst. wo diese Mechanik der Zeitreise irgendwie großartig die Story beeinflusst, sondern es ist einfach nur so ein Element, das so ein bisschen, ja, das Ganze auflockert und ein bisschen, ja, den Spaß erhöht. Das ist ganz gut.
Ja, also es ist dann, also wie gesagt, es funktioniert alles sehr, sehr gut. Zieht sich gegen Ende so ein bisschen.
Am Ende geht es dann doch arg in die Richtung Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, und dann wird da vor allem so preachy, dann werden dann plötzlich große Lektionen über das Leben und so und
ja.
Das ist dann immer so ein bisschen anstrengend.
Also da wurde halt am Ende irgendwie nochmal so eine Schleife geflogen, wo dann wirklich auch eine Bedeutung rausgequetscht wurde. Das passt nicht ganz zu dem sonst subtilen Stil eigentlich, aber macht den Film insgesamt jetzt nicht wesentlich schlechter, finde ich. Kann man gut angucken, gerade vielleicht so mit Freundinnen oder so, passt der sehr gut.
Ja, da hat man was zu lachen und noch ein bisschen Romantik,
genau. Ist
super gut. Ja, ich glaube, sonst haben wir nichts groß angeschaut im Kino.
Reicht ja auch.
Ja, das reicht ja auch, genau. Ihr habt Serien geschaut, sehe ich gerade.
Richtig.
Genau, die Seriensaison hat wieder begonnen, da geht man ja auch weniger ins Kino.
Wobei, da muss man eins dazu sagen, unter anderem läuft ja jetzt seit, ich glaube, 2 Wochen oder so, die 4. Season von The Walking Dead. Und da gibt's
a.k.a. die unbeständigste Serie
der
Welt.
Und da gibt's aber eine Aktion in Deutschland, und zwar zeigen die...
Ich kann nicht glauben, dass ihr das immer noch schaut.
Zeigen die Cinemax-Kinos, ich glaube, die ersten 2 Episoden am 31. Oktober, also ich glaube Halloween, im Kino. Und zwar für Umme sozusagen. Nee, nicht für Umme, sondern irgendwie ein bisschen vergünstigt. Das heißt, man kann diese Serie, die ersten 2 Folgen der 4. Staffel, dann auch mal im Kino sehen. Ich vermute mal, es läuft auf Deutsch. Ich habe nichts von Originalversion gelesen. Aber da gibt es auch mal Serie im Kino. So ein bisschen ausflugsmäßig.
Es gab es, glaube ich, bei Breaking Bad auch irgendwo, aber ich weiß ja nicht.
Ja, The Walking Dead Season 4. Ich habe die aktuelle Folge von dieser Woche noch nicht gesehen. Ich habe nur die ersten 2 Folgen gesehen. Oder die ersten 2? Oder die erste? Nee, ich glaube nur die erste Folge. Fängt schon ganz gut wieder an. Gab jetzt noch keine großartigen Sachen. Also nach dem, was ich so gelesen habe und was ich gesehen habe, bringt man so ein bisschen wieder den ruhigeren Stil aus der ersten Staffel wieder rein. In der dritten Staffel ging es ja zum Ende hin dann doch relativ turbulent zu, was nicht schlecht war. Aber hier fängt man so wieder ein bisschen ruhiger an. Ja. Aber um großartig was über die Season zu sagen, muss man, glaube ich, schon jetzt dann mal abwarten, wie das zumindest die erste Hälfte läuft, weil die Season ist natürlich wieder zweigeteilt. Über Jahreswechsel gibt es dann eine Pause und die zweite Hälfte läuft dann, glaube wahrscheinlich im Februar wieder an. Ja, interessanterweise hier noch was zur Serie an sich. In Deutschland wird die Serie ja zurzeit immer... Läuft sonntags in den USA, wird freitags in Deutschland gezeigt, im Pay-TV. Auch dieser Zyklus oder Rhythmus wird dann nochmal verkürzt mit der zweiten Hälfte von The Walking Dead, Season 4. Das heißt, ab nächstem Jahr wird das Ganze dann am Tag danach, also montags, gezeigt. Also 24 Stunden nach US-Ausstrahlung dann auch in Deutschland. Also auch da wieder eine Verbesserung, sagen wir es mal so. Kleine Schritte, aber immerhin.
Ja, also Walking Dead ist mir ja herzlich egal, aber es ist schön, dass ihr Spaß daran habt.
Und es hat offensichtlich auch noch genug Publikum. Ne? Also es läuft ja nach wie vor einschaltquotenmäßig ganz gut.
Ja, ich glaube, das Zombie-Ding zieht einfach extrem. Ich glaube, die könnten eine noch schlechtere Serie abliefern, und ich glaube, die Leute würden immer noch einschalten, einfach weil halt das Sujet irgendwie auch anzieht, und das gilt ja für mich irgendwie auch.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das so eine Rock-Solid-Serie irgendwie ist, so ein bisschen, weiß ich nicht, Breaking Bad oder was sonst noch so viele Staffeln bekommen hat. Ich habe schon das Gefühl, dass die immer wieder oder dass die Networks schon stark dann drauf gucken, wie die Einschaltquoten sind. Und wenn die Season schlecht wird, dass die dann auch schon aufpassen müssen, ne? Ob die noch ob da noch viele Folgen nachbestellt werden. Also für mich ist die irgendwie nicht so, noch nicht so etabliert. Weiß nicht, wie das die Senderbosse da in den USA so sehen.
Naja, also es ist ja irgendwie Sache der Senderbosse, wie sie die Serie jetzt bewerten. Also ich finde halt spannend, dass diese Serie wirklich eine Achterbahnfahrt in Sachen Pacing und in Sachen Qualität des Drehbuchs ist. Also sie fangen an mit einem furiosen Piloten, dann haben sie eine ganz anständige halbe erste Staffel. In die zweite, da nehmen sich dann einfach mal die Freiheit, einfach überhaupt nichts passieren zu lassen. Die dritte ist irgendwo so in der Mitte, die vierte weiß ich jetzt noch nicht, aber also es ist ganz, also die Serie ist irgendwie, keine Ahnung, da kann man irgendwie im Abstand von einem halben Jahr wieder reinschauen und man kriegt eine völlig andere Serie zu sehen, habe ich den Eindruck. Mhm. Ich weiß nicht, ob die vielleicht mal so ein bisschen Beständigkeit in allererster Linie bräuchten. Was eigentlich erstaunlich ist, weil sie haben ja eigentlich nur das nachzuerzählen, was eh schon in Comics steht, oder?
Ja, man hält sich, glaube ich, was ich so gelesen habe, man hält sich so ein bisschen an die Vorlage, was so das Universum angeht, also die Welt. Man hält sich aber nicht exakt an die einzelnen Stories, die so in den Comics abgelaufen sind, sondern macht dann lieber mit den Charakteren was Eigenes. So läuft es wohl gerade. Ja, und es gibt übrigens wohl Pläne, Spin-offs zu machen. Also irgendwie noch eine weitere Serie oder vielleicht sogar mehrere im selben Universum, aber dann mit anderen Figuren. Ja, also das ist, ja, da wird noch wohl einiges zu sehen sein. Wie gesagt, ich mag es ganz gut. Und ja, neben Homeland bin ich da momentan immer relativ aktuell dran.
Ja, bei Homeland kann ich leider auch nichts sagen, weil ich das auch eine Serie ist, die ich nicht gucke. Ich weiß, es ist die beste Serie ever und so, aber ich...
Nein, das ist The Wire. Ja,
genau.
Das war auch nicht ever, sondern ever. Das ist was anderes. Aber ja, erzähl doch mal.
Nee, dich gefolgt von Breaking Bad. Das war jetzt eine Anspielung auf Family Guy, aber das schaust du ja auch nicht, Marcel, deswegen... Hey.
Marcel guckt gar nichts, der liest immer nur Bücher.
Ist überhaupt keine Diskussion hier möglich mit euch.
Ich kann gerade nicht gucken, ich habe gerade keine Verbindung zu Hause.
Ja, Homeland, Phil.
Homeland.
Was gibt's denn?
Homeland, dritte Season ist angelaufen. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, die dritte jetzt diese Woche noch nicht. Leider, soll auch sehr spannend sein. Ja, es fängt... Ja, man muss echt abwarten. Es fängt gemischt an, nicht unbedingt schlecht. Was mir ein bisschen persönlich auf den Sack geht, ist, dass die Carrie halt schon wieder, schon wieder so ein bisschen in dieser Psycho-Ecke festhängt. Weiß nicht so genau, was damit bezweckt wird. Aber an der Front passiert einfach gerade nicht so viel. Andererseits wird eine schöne neue Location aufgemacht, irgendwie ein neuer Schauort. Nee, wie heißt das? Schauplatz, genau. Ja, Schauplatz. Ein schöner neuer Schauplatz wird aufgemacht und ich fand die zweite Folge, die, glaube ich, fast komplett dort spielt, richtig gut, richtig, richtig stark inszeniert. Trotzdem gibt es noch keine so richtige Richtung. Ne, man weiß nicht so richtig, also die ersten zwei Staffeln haben sich ja stark damit beschäftigt, dass es Anschläge gibt in den USA. Und ja, da ist jetzt noch nicht so richtig. Also in die Richtung geht es momentan nicht weiter. Es gibt irgendwie keine Anschläge, die irgendwie gerade so die Skill zu vereiteln.
Also wenn ich der Serie eins zugute halten muss, dann ist es, dass ich halt komplett falsch lag mit dem, was ich dachte, was die Serie ist oder was sie sein will oder was passieren wird. Wenn ich an unsere Pilotenprüfung von damals denke, das muss so gefühlt schätzungsweise 1993 gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall.
Habe ich, glaube ich, auch in diese Richtung argumentiert. Ich hatte wirklich angenommen, das wird jetzt so eine Art Whodunit mit Terrorismus, wo man sich dann fragt, so ist er, was macht er denn, was passiert denn? Und dann ziehen sie so dieses Mysterium einfach durch 6 Staffeln, bis sie dann irgendwann abgesetzt wird. Dass das halt überhaupt nicht passiert, das kann ich wirklich der Serie nur, um es nochmal zu wiederholen, zugute halten und dass sie in Season 3 schon wieder anscheinend, ja, ein ganz neues Fass aufmachen und dann auch den Mut haben, sich ständig neu zu erfinden, das ist schon super irgendwie. Und das wird auch dafür sorgen, dass ich mir jetzt gerade nicht, weil ich einfach keine Zeit hatte, aber wenn da mal ein paar Folgen irgendwie auf Halde sind, dann werde ich mir die auch alle der Reihe nach zu Gemüte führen. Ja.
Also bleibt auf jeden Fall, glaube ich, interessant. Muss man weiter beobachten.
Ja, weiter beobachten. Hast du noch einen Tipp, was wir noch weiter beobachten könnten? Vielleicht, wenn man auch noch Serien-Input braucht, Marcel, so sagen wir mal, was
Ruhiges.
Was ruhig gedrehtes, ja. Mal was sich auch mal ein bisschen Zeit nimmt für Bilder.
Ja, Marcel. Wir haben da die wunderschöne Serie Broadchurch, in der David Tennant, sein Bart und sein Akzent in den drei Hauptrollen gecastet wurden, was ich schon ganz schön mutig finde. Ja, also es ist Broadchurch, ist eine Serie, und da geht es darum, um eine schöne Kleinstadt im Süden Englands, in der ein Mord passiert und David Tennant und seine Kollegin Olivia Colman, die müssen diesen Mord aufklären, aber eigentlich geht es darum, wie dieser Mord so das soziale Geflecht dieser Stadt verändert und beeinflusst und wie diese ganzen Leute, die damit zu tun haben, wie es denen dann so ergeht. Und das ist irgendwie, wie du gesagt hast, eine sehr schöne Serie, die sich sehr, sehr viel Zeit nimmt für Bilder und für Charaktere. Anscheinend.
Also man merkt es auch anhand der Story, so dieses klassische Whodunit, dieses klassische Procedural, wie viele Begriffe es für dieses Genre schon gibt, also die klassische Krimiserie, es passiert ein Mord, und zum Ende der Folge haben wir ihn aufgeklärt. Das gibt es hier nicht. Es gibt zwar einen Mord und wir verfolgen auch, oder wir folgen denen, die diesen Mord aufklären, aber das zieht sich eigentlich durch die ganze Serie. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, den man gar nicht, also den man nicht unterschätzen soll, weil was damit halt auf jeden Fall kommt, ist, wenn man also an das klassische Format gewöhnt ist, dann dauert einfach alles viel, viel länger. Ja? Man fragt sich gelegentlich, also so sich Zeit zu nehmen für Bilder ist natürlich das eine, aber man ist irgendwie so sehr in der Erwartungshaltung drin, zumindest für mich kann ich das sagen, dass ich erwarte, okay, jetzt muss doch hier irgendwie mal gleich jemand auftauchen, der irgendwie einen entsprechenden Hinweis gibt. Aber stattdessen liegt der Fokus, wie du schon sagtest, halt irgendwie auf der Kleinstadt an sich, die da neben dem Bart seinem Akzent und was war's?
Nee, Bart-Akzent und David Tennant.
Ja, auch noch eine weitere Hauptrolle spielt, meiner Ansicht nach. Und dann tauchen irgendwie sehr seltsame Figuren auf, mit denen man nicht so richtig was anfangen kann, die auch überhaupt gar nicht in dieses Format zu passen scheinen. Auch hier scheint zu gelten, ja, dass man sich eben so von dem klassischen Format, das ich jetzt auch erwartet hätte beim Einschalten, so nicht so richtig leiten lassen will, sondern was Eigenes auf die Beine stellen will. Und auch das kann man ja mal wieder loben. Bist du, ich weiß gar nicht, wie weit bist du denn
ich
glaub, schon?
Ich bin so in der Mitte der Staffel. Ich habe gerade keinen Nachschub. Ich bin im Moment und auf jeden Fall habe ich dann auf jeden Fall große Lust, das noch weiter zu gucken. Deswegen, ich finde das auch sehr angenehm, einfach so mal eine Serie zu haben, wo die nicht immer so auf voller Kraft voraus irgendwie so aufs Gaspedal tritt, sondern die sich so ein bisschen ruhiger irgendwie das alles vornimmt.
Ja, ist auch gut angekommen, die Serie in Vereint Königreich. Es wird eine zweite Staffel geben, die 2014 produziert und versendet wird. Scheint eine erfolgreiche Neuentwicklung zu sein. Ich frage mich auch, also ist das eigentlich was auch so eine Kernkompetenz irgendwie so einer deutschen Serie wäre? So, keine Ahnung, Deutschland, wenn wir eins haben, dann ist es ja kein Mangel an Krimiserien und wir haben auch keinen Mangel quasi an dörflichen Umgebungen, wo ambitionierte Regisseure versuchen, irgendwie hinter die Fassade der bürgerlichen Existenz zu blicken. Aber sowas ist mir jetzt auch noch nicht begegnet, dass es hier mal irgendwie es gegeben hätte. Wär euch da was geläufig? Ich versuche immer Vergleiche zu finden, damit man sich irgendwie eine Vorstellung machen kann, wie die Serie funktioniert. Und mir fällt nichts ein, was eigentlich erstaunlich ist, nicht?
Also, es erinnert mich so ein bisschen an eine Serie, deren Titel ich aber gerade nicht mehr weiß. Über die hatten wir mal eine Pilotenprüfung gemacht, so der Herr, der dann irgendwie aus dem Gefängnis freikommt, nachdem er falsch beschuldigt wurde.
Naja, die war relativ kurzlebig, die Serie, ich erinnere mich ja.
Rectify hieß sie, glaube ich, ne? Ja. Also das ist so ein bisschen ähnlich, aber Rectify hat wahrscheinlich auch keiner geschaut, deswegen ist das natürlich nicht so ein besonders guter Vergleich.
Ah, das ist gar nicht gecancelt worden, die haben sie tatsächlich, da wird es eine zweite Staffel geben. Ich nehme das zurück mit kurzlebig, aber ich habe es halt nicht weitergeschaut, deswegen.
Ja, aber so, das ist ja auch so eine Serie, die sehr viel auf ihre Charaktere irgendwie achtet und sich sehr ruhig.
Ja, genau. Und wer Doctor Who-Fan ist, der muss sowieso wegen David Tennant anschauen. Das ist ja der neue Doktor, habe ich gehört.
Genau, ja, der ist der neue Doktor. Das ist furchtbar.
Ja, ist entsetzlich. Okay.
Ich wusste gar nicht, dass der ja eigentlich so ein harter Schotte ist, der gute Herr Tennant.
Ja, versteckt er seinen Akzent?
Der versteckt ihn super. Produktion? Also der so in Dingsbums, in Doctor Who, hört er sich völlig normal an. Okay. Und jetzt plötzlich versteht man ihn kaum noch. Ich glaube, Schotte ist falsch.
Ach ja, und
ich nehme es zurück, ist
das
doch
Setting
ein Schottland.
Ist sehr hübsch. Ja, das Setting ist halt
sehr hübsch.
Viel grün, viele Klippen, viel Meer. Und viel Wind.
Dorset.
Ja, und wenig Regen, also unglaubhaft wenig Regen.
Das ist alles total gefaked.
Ja.
Ja.
Gut, sind wir durch mit Broadchurch, ne?
Falling Skies, Staffel 4? Was?
Ja, die dritte Staffel Falling Skies ist ja diesen Sommer abgelaufen. Und es gibt eigentlich einen aus meiner Sicht ganz lustigen Trailer zur vierten Season, weil da so ein bisschen was abläuft wie die Nazis. Das fand ich ganz spaßig.
Space-Nazis, oder?
Nee, also offensichtlich gibt es dann auf der Erde in der vierten Staffel so eine Organisation, die so ein bisschen Nazi-mäßig auftritt. Was ich ganz witzig finde, weil die Serie hat immer so einen leicht abgedrehten Touch mit den ganzen Aliens.
Erinnere mich nochmal kurz, das war die Aliens greifen die Erde an und America, America, oder wie war das?
Nein, also Falling Skies erzählt ja, die Aliens landen auf der Erde und unterjochen die Menschheit und wollen alles, ich glaube so Rohstoffe abbauen und sowas, also Planeten ausrauben und eine kleine amerikanische Truppe kämpft gegen die Aliens an und hat immer so kleine Siege. Ja, und in der dritten Staffel kam dann noch eine zweite Alien-Rasse irgendwie mit dazu und so. Also es ist schon, ich gucke mir das an, weil es halt immer so ein bisschen an der Grenze, es ist immer noch gerade so interessant genug, dass ich wissen will, wie es weitergeht. Und jetzt habe ich das halt schon drei Staffeln gesehen, deswegen bleibe ich immer so ein bisschen dran. Aber ich gucke das dann so, wenn ich halt gerade nichts anderes habe.
Ah, hier sind tatsächlich Nazis in dem Trailer. Das ist ja
das sieht ganz
braune Hemden.
Genau, und rote Binden und so, glaube ich. Ja, also der Trailer, es ist ganz interessant, weil der Trailer zeigt jetzt quasi schon Szenen aus der Season 4, die erst in einem Dreivierteljahr läuft. Also die sind ziemlich gut vorne dran anscheinend. Ja, kann man sich mal reinziehen.
Es ist total gut, weil es einfach komplett unverständlich ist. Klar, also für mich ist dieser Trailer einfach zu 100% unverständlich.
Für mich zu 60% auch, obwohl ich alles vorher gesehen habe.
Okay. Ja, Serien auch durch. Ja, wir sind ja heute richtig gut dabei. Wollen wir noch ganz kurz ein paar Sachen Menschen ans Herz legen?
Nee.
Nee?
Nee, ich muss jetzt weg.
Okay. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer könnt ihr uns einfach ankommentieren auf diesem Internet. Retinacast.de ist unsere Website.
Genau, wenn ihr wollt, dass die Episoden länger sind, dass der Chef mehr Zeit hat, dann flattert uns mehr. Dann können wir den Chef auch länger bezahlen.
Richtig. Ja, ich musste gerade meine Tarife erhöhen. Das ist einfach, das kommt quasi mit der Inflation einfach mit. Ja, ich habe es jetzt lange versucht, quasi meine Sätze gleich zu halten. Aber irgendwann geht das halt einfach nicht mehr. Meine Kosten steigen ja
unser
auch.
Unser Budget leider nicht und deswegen müsst ihr mehr flattern.
Eben, alles wird teurer. Ja.
Flatter-Button
das
auf
ist alles
retinacast.de. Haut rein.
Ja, man hört ja nicht, dass der Chef durchgehend massiert wird, massiert wird während der Folge.
Ja. Ja, aber sonst kann ich mich nicht so entspannen, dass ich sinnfällige Kommentare abgeben kann zum Seriengeschehen.
Das ist ja auch ganz, ganz komplett legitim.
Ja, okay.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns vermutlich in ungefähr 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Na, das war doch tight.
Ja.
So muss das immer laufen.